ganz herzlichen Dank, dass ihr uns hier mit diesem Lied auch hineingenommen habt, in das Staunen über Jesus und das, was er an Karfreitag für uns investiert hat. Dieses Lied ist tatsächlich der Ausgangspunkt auch für diese Predigt. Der Titel Ergriffen kommt genau eben von dieser Liedpassage her, wo wir gesungen haben, ergriffen von der Gnade und zerbrochen im Geist. Dieses Lied beschreibt auf eine sehr schöne Art und Weise, was Versöhnung eigentlich ausmacht, wie Versöhnung geschehen ist. Und es gibt wahrscheinlich auf dieser Welt kaum irgendwas Schöneres, ein schöneres Gefühl, wie sich mit einem Menschen versöhnen zu können. Wenn zwei vorher einen Krach miteinander hatten und jetzt auf einmal aufeinander zugehen und sich die Hände reichen und sich versöhnen. Was für ein riesiges Glück dazwischen diese beiden Leute auf einmal hineinkommt. Und dann merkt man erst einmal, wie viel Kraft auch so ein Konflikt, ein nicht ausgestandener Konflikt gezogen hat. Wie viel Energie da drauf ging, nur um streiten zu können. Seltsam. Aber wir merken auch in diesem Lied, dass Versöhnung auch ihren Preis hatte. Die Versöhnung mit Gott hat Jesus das Leben gekostet. Aber unvorstellbar, und was für ein riesiges Glück für uns alle, dass Jesus dieses Opfer gebracht hat. Er selber hat dieses Opfer gebracht, weil er uns so unendlich liebt, weil er sich nichts sehnlicher wünscht, als mit uns wieder Gemeinschaft haben zu können, mit uns eine Beziehung aufbauen zu können. Was für ein Glück für uns. Wir, die Rebellen, wir sind diejenigen, die Gottes Vertrauen gekündigt hatten. Und Gott kommt nun auf uns zu und sagt, ich bezahle für alles. Und ich bitte euch jetzt, vertragt euch wieder mit mir. Schließt Frieden mit mir. Alles, was zwischen uns war, ist beglichen worden. Das Trennende ausgeräumt worden. Die Forderungen sind bezahlt. Komm. Es ist so unverdient, so überwältigend, so viel Liebe zu begegnen, hier an diesem Kreuz. Es ist so ergreifend, Jesus zu sehen und zu merken, das ist für mich geschehen. Was für ein Gott, der mich so unendlich liebt. Wichtig ist es aber, an diesem ergreifenden Augenblick nicht einfach nur stehen zu bleiben. Nicht einfach nur zu staunen. Nicht einfach nur anzuschauen. Sondern tatsächlich auch ergriffen zu werden. Wenn Jesus vor mir steht und uns seine beiden Hände ausstreckt und sagt, komm, lass dich versöhnen mit mir. Ich möchte Frieden schließen. Ist es wichtig, sich in diese offenen Arme von Jesus hineinzustürzen, sich davon umschließen zu lassen, ganz gezielt auch Ja zu sagen zu diesem einmalig schönen Angebot. Also nicht nur staunen und bewundern, sich nicht nur einem ergreifenden Gefühl hingeben, sondern wirklich ergriffen werden, von Jesus gepackt werden. Ich bin ja auch erst dann verheiratet, wenn ich zu der Frau, die ich liebe, ein Ja sage. Ganz gezielt, nicht nur staune, was für ein wunderbarer Mensch, sondern das ist die Person, mit der ich mein Leben teilen will. Ja. Es geht um dieses Ja zu Jesus. Eine Hochzeit hat für das Leben von diesen beiden Eheleuten schon einschneidende Auswirkungen. Das Leben ist dann danach nicht mehr dasselbe wie vorher. Und genauso auch, wenn ich mit Jesus diese Beziehung eingehe, ganz gezielt Ja sage zu ihm, mich ergreifen lasse, auf dieses Versöhnungsangebot eingehe und mich in seine Arme stürze, ist das Leben mit Jesus nicht mehr dasselbe wie vorher. Da ändert sich schon ganz entscheidend vieles. Ich möchte es mal vorlesen, wie das dann Paulus den Korinthern erklärt hat. Was für Auswirkungen es nun hat, wenn ich mit Jesus versöhnt lebe. Ich möchte zitieren 2. Korinther Kapitel 5, die Verse 11 bis 17. Sie können es hier vorne mitlesen, an der Leinwand oder auf Ihren Plätzen in den Blättern. Da steht es dann auch in englischer Sprache, was Paulus dann den Korinthern aufgeschrieben hat. Er sagt Folgendes. Weil ich weiß, dass ich mich einmal vor Gott verantworten muss, will ich möglichst viele für Christus gewinnen. Gott weiß, dass ich nur dies eine will und ich hoffe, auch ihr unterstellt mir keine anderen Absichten. Das sage ich nun wirklich nicht, um mich selbst zu loben. Ich will euch nur ein paar Gründe nennen, warum ihr stolz auf mich sein dürft. dann könnt ihr sie denen entgegenhalten, für die äußere Vorzüge wichtiger sind als innere Überzeugung. Wenn ich, ergriffen vom Geist Gottes, in Ekstase gerate, dann geschieht dies nur zur Ehre Gottes. Euch gegenüber rede ich dagegen immer mit Vernunft, und das kommt euch zugute. Was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Sie lässt uns keine andere Wahl. Wir sind davon überzeugt, weil einer für alle Menschen starb, sind sie alle gestorben. Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wir beurteilen auch niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Selbst wenn wir Christus früher danach beurteilt haben, so gelten diese Maßstäbe jetzt nicht mehr. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas Neues hat begonnen. Soweit dieses Zitat aus dem 2. Korintherbrief, der uns ja über einige Monate hin etwas ausführlicher beschäftigt. Vielleicht erinnern Sie sich noch, am Anfang dieses Jahres, nicht vor wenigen Wochen war es erst her, da hat es für ziemlich großes Aufsehen gesorgt, als die SPD Deutschlands auf einmal daherkam mit diesem Wahlkampfslogan, dass wir entscheidet. Der Slogan war nicht das Problem, sondern dass eine Zeitarbeitsfirma hier ganz aus der Gegend, aus Weil, diesen Slogan bereits schon viel früher als Kampagne für ihre Firma gewählt hat. Und das haben die halt nicht mitgekriegt. Jetzt egal, wo dieser Spruch auch herkommt, der könnte genauso auch von Paulus stammen, aus seiner Feder, dass wir entscheidet. Denn schließlich drücken diese drei Worte ja sehr gut aus, was Paulus wichtig ist, wo sein Herz schlägt, was er der Gemeinde in Korinth und auch unserer Gemeinde hier in Kandern mitgeben möchte. Wenn jemand zu Jesus gehört, stellt Paulus fest, dann ist er ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung. So kann es wörtlich übersetzt werden. Also Jesus schließt sich jetzt komplett mit mir, mit meiner Person zusammen. Aus Jesus und mir wird ein Wir. Wir beide gemeinsam führen nun unser Leben, dass wir entscheidet. Nicht mehr er und ich, sondern wir beide gemeinsam bilden eine neue Lebensform. Er und ich gehören für alle Ewigkeit zusammen. Wir werden nie mehr auseinandergerissen werden können. Alles, was jetzt geschieht, geschieht immer gemeinsam mit Jesus. Wir sind einfach nicht mehr zu trennen. So als ob wir zusammengewachsen wären, so als ob wir eine Ehe geschlossen hätten, eine neue Lebensform. Diese neue Existenz, von der Paulus schreibt, ist dieses Wir, wir gemeinsam. Und das ist mehr als nur eine einfache Zweierpartnerschaft von zwei Individuen. Das Wir ist mehr als nur 1 + 1 = 2. So wie eine Ehe viel mehr ist als nur 1 + 1 = 2. Eine Ehe ist viel mehr als nur ein Paket weiblich und ein Paket männlich und die leben jetzt im gleichen Haushalt zusammen. Eine Ehe ist mehr als nur 1 + 1 = 2. Es ist eine neue Lebensform, die Gott diesem tiefen Miteinander zweier sich liebenden Menschen ausgedacht und geschenkt hat. Hans-Joachim Eckstein hat es mal folgendermaßen ausgedrückt, finde ich sehr gut formuliert. Um dieses Wir von zwei Menschen zu beschreiben, sagt er Folgendes: Die Liebenden aber sind frei und gebunden zugleich. Sie können gehen, aber sie wollen bleiben. Sie können sich schützen, aber sie wollen sich öffnen. Sie gehören sich selbst, aber sie geben sich hin. Sie haben ihre Rechte, aber sie leben ihre Liebe. Sie fürchten sich nicht, aber sie empfinden tiefe Ehrfurcht. Sie sind nicht hörig, aber zugehörig. Es ist dieses liebevolle und vertrauensvolle Zusammenspiel von zwei Individuen, die gemeinsam nun etwas völlig Neues bilden. Und das äußert sich schließlich, wenn es Gott schenkt, dass aus dem tiefen Miteinander wieder neues Leben entsteht. Und da merken wir, es ist weit mehr als nur 1 + 1 = 2. Da entsteht was völlig Neues, neues Leben. Wenn wir mit Jesus zusammenkommen, ist das unsere neue Lebensform. Wir. Und das sind nun nicht zwei Menschen, die irgendwo sich mal ausgesucht haben, die zusammenpassen, eine gemeinsame Grundlage haben für ihre Hobbys oder für ihre Werte, sondern, dann sagen sie ja zueinander, sondern dieses Wir besteht aus zwei Subjekten, die unterschiedlicher wohl gar nicht sein könnten. Gott und Mensch kommt hier zusammen. Und da gibt es vielleicht kaum was Gemeinsames, oder? Wenn auf einmal der Ewige zu vergänglichen Menschen kommt. Wenn der Heilige sich aufmacht, um Sünder zu suchen. Wenn der Gerechte zu Verlorenen kommt. Wenn der Allmächtige sich bei Schwachen niederlässt. Wow. Und dennoch tut es Gott. Was für ein Wunder. Dennoch verbindet sich Gott mit meinem Leben und schafft hier so eine völlig neue Kreatur. Das müssen wir mal so aushalten und auf der Zunge zergehen lassen. Gott kommt zu uns Menschen und schafft sich so eine neue Kreatur. Noch ist es sicher, dieser Schatz in einem Tonkrug, wie wir es mal vor einigen Wochen ausgehend von einem 2. Korinthertext hatten, was Jesus in meinem Leben ist. Der Schatz im Tonkrug. Wir sind der Teil unserer Partnerschaft, der der Vergänglichkeit unterworfen ist. Wir sind noch das alte Ich, dieser rote Bereich, ja, kann man es vielleicht gar nicht lesen, ja. Das alte rote Bereich, das alte Ich, der alte Körper, die alte Seele, der alte Geist, das ist alles provisorisch, alles vergänglich und muss mal sterben und wird durch ein völlig neues Leben ausgetauscht werden. Aber dennoch kommt Jesus in dieses Provisorium, in dieses Vorübergehende, in dieses Vergängliche hinein und schließt sich mit uns zusammen zu einem Wir, das ewig Bestand hat. Die beiden Kreise, die schließen sich umeinander. Die sind nicht mehr zu trennen voneinander. Jesus und ich gemeinsam zusammen. Wenn ich nun mein Leben isoliert betrachte, diesen roten Kreis, hat sich vielleicht gar nicht mal so viel verändert. Es sind vielleicht noch die alten Gedanken, die alten Lebensgewohnheiten, die mir immer noch zu schaffen machen, die mich immer noch quälen und prägen, die alten Ängste, die immer noch durchdringen, die alten Vorbehalte, die alten Sorgen. Da ist vielleicht noch gar nicht so viel Neues. Wenn ich nur auf mich schaue, nur auf diesen roten Bereich, dann steuert dieser Bereich nach wie vor zielsicher dem Tod zu. Es ist einfach nur Provisorium. Dagegen, wenn ich mein Leben in der Gemeinschaft mit Jesus betrachte, dann ist der Tod nur noch ein Umzug. Mehr nicht. Ein Umzug. Wir siedeln über vom Provisorium ins Endgültige, in die ewige Herrlichkeit bei Gott. Dieses Wir also, diese neue Lebensform, entscheidet nun, ob mein Leben ewige Bedeutung hat. Denn nur mit Jesus habe ich dieses ewige Leben. Dieser Zusammenschluss von Jesus und mir hat jetzt ganz entscheidende Bedeutung auf mein Leben. Auswirkungen, die ich bisher so nicht kannte. Paulus drückt das so aus, in Vers 14. Paulus sagt, was wir auch tun, wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Sie lässt uns keine andere Wahl. Das ist ein starkes Wort hier, was Paulus verwendet. Dieses, was wir tun es aus der Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Es kann auch übersetzt werden, die Liebe Christi drängt uns. Dieses Wort drängen, das wird zum Beispiel auch dafür verwendet, in der griechischen Sprache, wenn eine Krankheit beschrieben wird. War ein langer Winter und manche wurden dann von der Grippe geplagt und da hörte man immer wieder so einen Satz, mich hat eine Grippe befallen, sie hat mich gerade voll im Griff. Die Grippe, die gehört irgendwie jetzt dazu. Wir könnten ja auch sagen, also mein Magen und mein Darm hat gerade ein Grippevirus, aber ansonsten ist alles okay. Ich könnte Bäume ausreißen, ich könnte wirklich enorm viel bewegen, nur mein Magen und Darm, dann lassen wir halt mal davon ab. Oder ich könnte auch sagen, also die Grippe hat nur meine Nase. Da bewegt sich halt ständig was. Aber der Rest ist alles in Ordnung. 90% meines Organismus sind wirklich wunderbar. Funktioniert alles genau. Nur die Nase halt. Also wenn ihr eine Grippe hattet? Nee, so geht's nicht, oder? Also sowohl Magen, Darm als auch der Nase hat Auswirkungen für den gesamten Organismus. Alles ist irgendwo in Mitleidenschaft gezogen worden. Alles ist irgendwo so verlangsamt und schlapp. Ein kleiner Virus reicht aus und der gesamte Körper ist betroffen. Und diesen Zusammenhang meint Paulus jetzt mit diesem Wort. Die Liebe Christi drängt uns. Diese Liebe, die durch Jesus in mein Leben hineinkommt, die verbindet sich jetzt mit mir und hat Auswirkungen. Ich kann die gar nicht mehr trennen. Diese Liebe durchdringt alles in meinem ganzen Leben. Meine ganze Person ist davon betroffen. Diese Liebe von Jesus ist Lebensgrundlage für mich. Die ist die stärkste Triebfeder, die mein Leben überhaupt haben kann. Sie ist der Mutterboden, auf dem mein Leben wächst. Sie ist die Luft, die ich atme, die in mich einströmt, die mich ausfüllt. Diese Liebe hat mich im Griff. Ich bin ergriffen. Aber das ist nicht so, höre ich jetzt manche Einwände. So erlebe ich das nicht. Das ist so eine Stimme in meinem Inneren, die immer wieder kommt. Vielleicht kennt ihr das genauso. Schau doch mal, was ist denn so an mir Liebenswertes? Was habe ich nicht alles schon verbockt in meinem Leben? Was habe ich nicht alles schon getan ohne diese Liebe? Was soll Jesus nur begehrenswert finden an mir? Sie kennen diese Fragen wahrscheinlich, oder? Aber das ist nur diese rote Seite. Worauf schaue ich? Worauf richte ich mein Augenmerk? Denn das, was ich an mir wahrnehme, hat Jesus offensichtlich nichts daran gehindert, mich dennoch zu lieben und sich dennoch voller Liebe für mich zu opfern. Das, was ich als roter Bereich in meinem Leben sehe, war für Jesus kein Problem. Alles zu tun, um mein Herz zu gewinnen. Alles zu tun, um alles Trennende wegzuschaffen, um mir seine Hände reichen zu können. Jesus kennt keine Berührungsängste, denn er als ganze Person ist die personifizierte Liebe. Wer Jesus begegnet, der kann gar nicht verhindern, von ihm geliebt zu werden. Es ist unmöglich. Was Jesus begegnet, wird immer geliebt sein. Wer Jesus begegnet, wird immer geliebt sein. Es gibt gar nichts anderes für ihn, weil er Liebe in Person ist. Diese Liebe ist sein Wesen, sein Charakter, seine Haltung. Diese Liebe ist sein Tun. alles an Jesus ist Liebe. Diese Liebe ist, im Bild gesprochen, seine DNS. Seine Information, die in jeder einzelnen Zelle seines Wesens zu finden ist. Alles an Jesus ist Liebe. Nochmal einige Sätze von Hans-Joachim Eckstein, die uns weiterhelfen können, das so ganz persönlich für uns nochmal zu hören und anzunehmen. Eckstein schreibt es folgendermaßen: Du hast uns, Herr, mit einer grenzenlosen Liebe beschenkt. Grenzenlos ist sie, weil du bereit warst, auch das Wertvollste, das eigene Leben aus Liebe für uns zu lassen. Grenzenlos aber auch, weil du durch deine Liebe alle Grenzen überwindest und die für dich gewinnst, die dir gleichgültig und feindlich gegenüberstehen. Wir lieben Menschen, die liebenswert sind und fühlen uns zu den Liebenswürdigen hingezogen. Wir lieben, weil uns unser Gegenüber als wertvoll erscheint. Deine Liebe zu uns aber ist an keine Voraussetzungen, an keine Bedingungen geknüpft, sondern sie gilt uns, wie wir sind. Und nicht nur unseren liebenswerten Seiten. Du liebst uns nicht nur, insofern wir liebenswürdig sind, sondern du liebst uns an sich. Und das gibt uns das Bewusstsein unserer Einmaligkeit und unseres Wertes. Du liebst uns nicht, weil wir wertvoll sind, sondern wir erkennen uns als wertvoll, weil du uns liebst. Wenn wir erkennen, Herr, wie wertvoll wir in deinen Augen sind und wie umfassend uns deine Zuwendung gilt, können wir gar nicht länger distanziert bleiben. Vielmehr wollen wir uns dir gegenüber so vorbehaltlos öffnen, wie wir von dir angenommen sind, und uns auf dich so unbedingt einlassen, wie wir von dir geliebt werden. Wir wollen von dir und deinem Geist bestimmt sein, dass unser ganzes Leben und Verhalten im Zeichen deiner Liebe steht. So bewirkt seine grenzenlose Zuneigung, dass wir uns verändern. Und seine voraussetzungslose Liebe bringt uns dahin, dass wir ihr immer mehr entsprechen wollen. Gerade in ihrer Unbedingtheit erweist sie sich also als eine überwältigende Liebe, die uns unweigerlich überwindet. Herr, deine Liebe ist für uns, gerade indem sie voraussetzungslos und bedingungslos gilt, so folgenreich und prägend wie keine andere Erfahrung. Soweit Hans-Joachim Eckstein. Also ausgehend von diesen zwei Kreisen hier, ist es Eckstein wichtig zu sagen, das gilt es zunächst einmal anzunehmen, zu sagen, ja, Jesus, diese Liebe hat mich jetzt ergriffen. Ich bin dir dankbar dafür, dass du dich mit mir zusammenschließt als eine neue Lebensform. Wir beide gemeinsam leben unser Leben. Und jetzt möchte ich, dass dein gelber Bereich immer mehr auf mich abfärbt, in diesem Miteinander, wo wir jetzt die ganze Zukunft Zeit haben miteinander. Ich möchte, dass dieser gelbe Bereich, das, was du in mein Leben hineinbringst, ausgehend von dieser voraussetzungs- und bedingungslosen Liebe, immer mehr mein Leben ausmacht. Ich möchte immer mehr diesen gelben Bereich sehen und dabei merken, wie du mich veränderst. Nicht mit Vorschriften, nicht mit guten Vorsätzen, mit Absichtserklärungen, sondern einfach durch diesen Umgang mit dir, Jesus. Lass mich in diesem zusammengeschlossen sein. Merken, wie deine Liebe als deine DNS mehr und mehr auch in mein Leben hineinkommt und wirklich Triebfeder, Motivation und Lebensgrundlage wird. Nun bringt Paulus hier in diesem Abschnitt drei Beispiele, wie sich diese Verbindung mit Jesus, diese neue Lebensform, diese Liebe, mit der Jesus unser Leben umschließt, auswirkt. Wie es nun Kreise zieht und mein Leben verändert. Zunächst einmal verändert sich mein Blick für die Menschen, die diese Liebe im Moment noch nicht teilen.
Also Menschen, die irgendwo mit Jesus noch gar nichts zu tun haben oder nichts zu tun haben wollen. Nächsten Sonntag kommt es noch ausführlicher. Da reden wir mal über dieses Botschaftersein, was hier auch in dem Text kommt. Botschafter an Christi Stadt. Aber heute schon mal. Paulus rückt uns hier die Menschen ins Blickfeld, die Jesus gegenüber noch verschlossen sind. Die wissen zum Teil überhaupt gar nicht, was Jesus ihnen geben möchte. Die haben keinen Blick für diese Gnade, mit der Jesus in ihr Leben hineinkommen möchte. Auch keinen Blick für die Bedürftigkeit dieser Gnade, dass sie es nötig haben, begnadigt zu werden. Manche dagegen lehnen die Beziehung zu Jesus auch ganz bewusst ab. Die haben ihre Gründe dafür. Irgendwo aus irgendwelchen bestimmten Ereignissen in ihrem Leben, bestimmten Überlegungen, die sie eingestellt haben, können ganz verschiedene Gründe sein. Jedenfalls, Paulus sieht sich jetzt in dieser neuen Lebensform, in diesem Wir, herausgefordert, auf diese Haltung der anderen Menschen Einfluss zu nehmen. Er will nicht einfach nur zufrieden sein, okay, da gibt es Menschen, die lehnen Jesus ab, sondern er sieht sich herausgefordert, guck mal, es gibt noch mehr, er möchte Einfluss nehmen auf sie. Er will diese Menschen, und da kommen ganz starke Worte hier in diesem Zusammenhang, er will diese Menschen überreden. Er will sie überzeugen, er will sie gewinnen. All das ist in diesen Worten von Paulus beinhaltet. Es ist also ein aktives Tun damit gemeint. Mit dem Ziel, dass noch mehr Menschen sich in diese Liebesbeziehung zu Gott hineinnehmen lassen. Noch mehr Menschen diese neue Lebensform haben wollen, dieses Wir. Es kann doch nicht sein, dass sie Jesus einfach ablehnen. Wie kann man denn diese Liebe nicht wollen? Das wäre doch die Partie ihres Lebens, die sie sich entgehen lassen. Und irgendwann ist es zu spät. Und dann stehen sie vor Gott, dem Richter, und sie haben niemand, das sich jetzt für sie verwendet, um das drohende Urteil der Hölle noch abwenden zu können. Das kann doch nicht sein. Diese Liebe zu Jesus Christus gibt mir den Blick für die Menschen, die noch ohne sie leben. Auch für uns als ganze Gemeinde ist das zentral. Auch wenn wir uns immer wieder neu überlegen, wie es noch besser geschehen kann, dass die Menschen unserer Zeit mit Jesus in Berührung kommen können, in ihrer Denkweise, in ihrer Prägung, auf ihrem kulturellen Hintergrund. Das muss die Motivation sein. Alle evangelistischen Bestrebungen müssen von der Liebe, von Jesus und der Liebe zu Jesus getragen sein. Nicht nur aus einem missionarischen Eifer heraus, sondern müssen hier den Ursprung haben. Diese Menschen sind von Jesus unendlich geliebt. Die Liebe als DNS unseres Lebens muss uns dazu führen, für andere Menschen da zu sein, um ihnen diese Liebe mitzuteilen und sie hineinzunehmen. Das zweite Beispiel, der Umgang miteinander gewinnt in diesem Wir, in diesem Zusammenschluss mit Jesus auf einmal eine ganz neue Dimension. Er wird von dieser Liebe ebenfalls getragen. Paulus formuliert das ein bisschen eigenartig, nicht sofort verständlich, wenn er schreibt, im 16. Vers, wir beurteilen auch niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben, sagt er. Da steckt eine sehr interessante Beobachtung dahinter. Normalerweise, das ist so, liegt uns Menschen einfach so in der Natur, normalerweise beurteilen wir die Menschen nach ihrem Verhalten. Also jeder hat für sich so einen Maßstab, so, ja, und er taxiert jetzt die Menschen, wo liegen die jetzt gerade? Was finde ich interessant, was finde ich attraktiv oder was stößt mich sogar ab? Kann das Verhalten sein. Wir beurteilen Menschen nach ihrem Verhalten, wie sie auftreten. Wir beurteilen manchmal Menschen nach ihrem Äußeren. Vielleicht nach ihrer Art, nach ihren Umgangsformen, nach ihrem Wortschatz. Und so weiter. Wir haben hier verschiedene Kriterien, die wir an den Tag legen, um Menschen zu beurteilen. Allerdings beziehen sich diese Maßstäbe allesamt auf diesen roten Bereich. Auf die ganz rein menschlichen Kriterien. Es ist zunächst mal normal, aber Paulus will nicht damit zufrieden sein. Er sagt, da muss es mehr geben. Wenn Jesus und ich zusammengehören, also Rot und Gelb zusammenkommen, dann kann es doch nicht sein, dass ich immer nur Rot sehe. Auch nicht andere Menschen sehen, nicht einfach nur Rot sehen. Da muss es mehr geben. Und dann sagt er, ja, okay, wir beurteilen jetzt Menschen nicht mehr nur nach diesen roten Kriterien, sondern wir suchen das Gelbe in ihnen. Das Alte ist vergangen. Das wendet Paulus konsequent auch auf den Umgang mit den anderen Menschen an. Er ist entschlossen, in den Menschen, in der Gemeinde zum Beispiel, das Wir zu sehen, die anderen auch über ihre Jesus-Beziehung wahrzunehmen. Er will den gelben Teil wahrnehmen. Das, was Jesus in dem anderen Menschen tut. Wie er wirkt. Wie er in dem anderen Menschen wie er darauf Einfluss nimmt, wie er es gestaltet, wie Jesus den Menschen verändert. Zusammengefasst, Paulus sucht in dem anderen, in der gleichen Gemeinde, er sucht in dem anderen Jesus. Und das verändert den Umgang erheblich. Es sind nicht mehr die menschlichen Kriterien, die im Vordergrund stehen, sondern wie wirkt Jesus an diesen Menschen. Und das gibt ein starkes Miteinander in der Gemeinde, weil wir in den anderen immer Jesus suchen. Nur so ist zu verstehen, wie engagiert gerade Paulus sich für diese zugegebenermaßen äußerst schwierige Gemeinde in Korinth investiert und einsetzt für sie. Weil er in diesen Christen, obwohl sie ziemlich schwierig sich verhalten haben, weil er in diesen Christen Jesus begegnet. Und deswegen investiert er sich. Finde ich hochinteressant, darüber nachzudenken, wie das auch in unserer Gemeinde konkret werden kann und in jedem einzelnen Verhalten wieder miteinander. Was nehme ich wahr? Wonach beurteile ich Menschen? Das dritte Beispiel schließlich. Da ist es Paulus wichtig zu betonen, dass alles, was er tut, aus dieser unerschöpflichen Liebe zu Jesus geschieht. Das schreibt er zum Beispiel von ekstatischen Erlebnissen, die Gott ihm geschenkt hat. Wir wissen nicht, was sich da genau dahinter verbirgt, wie er diese Ekstase erlebt hat, aber es gibt es offensichtlich und Paulus ist hier ein Beispiel dafür. Aber er sagt, ich hebe deswegen nicht ab, nur weil ich jetzt da irgendwas gesehen und gespürt habe, emotional meinetwegen, ich bleibe auf dem Boden. Sondern ich möchte mit dem, was Gott mir auch an ekstatischen Erlebnissen geschenkt hat, ich möchte Gott damit die Ehre geben und nicht mich selber im Mittelpunkt stellen. Wenn er redet oder schreibt, sollen es Worte sein, die zum Wohl der Gemeinde sind. So will Paulus erreichen, dass auch bei ihm selber immer stärker der Einfluss von Jesus sichtbar wird. Immer stärker dieser gelbe Bereich auch für die anderen erkennbar wird. Jesus wirkt auch in mir. Ich finde es auch ein Impuls zum Nachdenken, über diese Frage zu brüten. Wie kann es geschehen, dass Jesus auf mich mehr Einfluss bekommt? Dass der gelbe Bereich immer stärker wird. Bei meinem Reden und Schreiben, bei meinem Tun und Lassen. Diese rote Seite, der alte Mensch, der bleibt uns noch einige Zeit bis zu unserem Tod. Aber das Wir, diese neue Lebensform, Jesus und ich, das ist ewig. Was für ein Glück, in dieser ewigen Perspektive jetzt unser Leben führen zu können. Was für ein Vorrecht, mit Jesus in dieser engsten Lebensgemeinschaft sein zu können. Was für ein Geschenk. Was für ein riesiges Geschenk, dass sein Wesen, seine Liebe, seine DNS durch den täglichen Umgang immer stärker auf uns abfärben und letztlich in uns pulsieren kann. Was für ein Geschenk. Wenn wir jetzt gleich das Abendmahl feiern, dann ist es ein sehr zentrales Beispiel, was sich Jesus hier mit dieser neuen Lebensform gedacht hat. Er und ich, wir gehören zusammen. Wenn wir das Abendmahl nachher nehmen, von dem Brot weitergeben und diesem Gläschen den Traubensaft trinken, ist das genau der Inhalt. Jesus kommt zu mir und verbindet sich mit meinem Leben. Er schließt sich mit mir zusammen, wird zu einer organischen Einheit. Deshalb möchte ich jetzt einige Gelegenheiten, einige Momente der Stille geben, so wo jeder ganz persönlich da nachdenken kann und mit Jesus reden kann. Ist Jesus Teil meines Lebens? Das könnte so eine Frage sein. Habe ich mit Jesus diese neue Lebensform bereits begonnen? Ist Jesus Teil meines Lebens? Oder bin ich einer, der beobachtet, der bestaunt und bewundert vielleicht, aber ich bin noch nicht Teil von Jesus und Jesus noch nicht Teil von mir? Dann wäre jetzt die Gelegenheit da, in diesen stillen Momenten zu Jesus zu sagen, Jesus, ja, ich möchte mich von dir ergreifen lassen. Nimm du mich in deine Hände und schließe du mich. Ich sage ja zu dir. Mein Leben soll mit dir verbunden sein. Komm du als gelber Kreis in meinen roten Kreis, dass wir beide gemeinsam das Leben teilen. Wäre eine Möglichkeit, darüber nachzudenken und hier Nägel mit Köpfen zu machen. Zur Bestätigung, zur Bekräftigung gibt es nachher auch wieder die PlayStation. Da können die hier vorne Platz nehmen und da betet noch jemand mit euch und für euch. Wäre auch eine Möglichkeit zu überlegen in diesen stillen Momenten, wo hindere ich Jesus, in meinem Leben noch mehr Einfluss nehmen zu können? Wo blockiere ich? Und sage, Jesus, das ist mein Teil, darauf beharre ich. Diesen roten Teil, den nehme ich dir weg. Und dann zu sagen, Jesus, nein, alles soll von dir durchdrungen sein. Ich habe den Wunsch, dass deine DNS auch alle meine Lebensbereiche umfasst. Die Liebe durch alle meine Lebensbereiche hindurch pulsiert. Räume auf mit dem, was ich dir weggenommen habe. Es soll dir sein. Mein Leben, mein ganzes Leben soll von dir ergriffen sein. Nehmen wir einige Momente der Stille. Ich schließe dann diese Stille mit einem Gebet von hier vorne ab. Jeder ganz persönlich, jetzt nur mal für sich. Jesus Christus, bei allem Nachdenken und Reflektieren bleibt es immer ein Wunder, dass du als Gott in unser Leben hineinkommst. Wir haben diese Liebe tatsächlich nicht verdient. Und wir können sie auch niemals, auch nur annähernd angemessen, widerspiegeln. Und trotzdem kommst du zu uns. Was für ein Geschenk. Jesus, und wir möchten dir immer mehr Raum geben, dir unser Leben öffnen, dass du es immer weiter ergreifen kannst, für dich beanspruchen kannst und durchdringen kannst mit deiner guten Art. Nimm mehr Einfluss auf unser Leben als bisher. Es soll dir 100% gewidmet sein. Verändere du uns. Bleib du dran am Arbeiten und Gestalten. Gebrauch du uns auch für die Menschen in unserem Umfeld, die eben noch keine Beziehung zu dir haben. Zeig du uns, wie wir ihnen einen Weg bahnen können, ihnen Ermutigung geben können, sie einladen können, sich ebenfalls versöhnen zu lassen. Jesus, vielen Dank dafür, dass wir jetzt das Abendmahl feiern können. Wir möchten es zu deiner Ehre tun und wir möchten in Brot und Wein erleben, dass du in unser Leben kommst und dir Raum schaffst. Nimm weg, was dich hindert. Es soll ausgeräumt sein und unter deiner Vergebung stehen. Amen. Die vier, die beim Abendmahl austeilen helfen, die kommen schon nach vorne. Ich möchte aber zitieren, wie Paulus den Korinthern das Abendmahl erklärt, während die nach vorne kommen. Paulus sagt Folgendes: Ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst. Und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Daniel, das ist Christi Leib für dich gegeben. Alex, das ist Christi Leib für dich gegeben. Friedhelm, das ist Christi Leib für dich gegeben. Klaus, das ist Christi Leib für dich gegeben.